Frauenstimmen. Klagen, lachen, klüger werden. Ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Kürti.
Herzlich willkommen, lieber Eckhardt, in meinem Podcast Frauenstimmen. Ich freue mich, dich als erste Männerstimme hier begrüßen zu können. Vielleicht kannst du dich ein bisschen verstellen. Es geht ums Älterwerden, um Nachhaltigkeit, darum, wie wir mit unseren Mitteln die Welt verbessern können. Und es geht natürlich um dein neues Buch. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank, Ildiko. Und danke auch, dass wir dieses Gespräch hier bei dir am Küchentisch treffen. Und ich muss noch nicht mal abweichen.
Davon war nicht die Rede. Es kann schon sein.
Es kommt noch.
Das kommt
noch. Worauf ich hinaus will, ist, dass man die besten Gespräche oft am Ende von der Party hat, sozusagen beim Abwaschen und wenn sozusagen der Tross weg ist, kommt das Wesentliche. Und ich hoffe, wir kommen zu wesentlichen Themen in unserem Gespräch. Danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Ich habe einen großen Erwachsenheitsschub gemacht in den letzten 2,5 Jahren, würde ich sagen. Ich fühle mich, ich würde sagen, ich habe einen Sprung gemacht von 4 nach 8 innerhalb von 2,5 Jahren. Und das finde ich beachtlich und da freue ich mich drüber.
Ich versuche mir gerade vorzustellen, wenn du die nächsten 2 Jahre weiterspringst in dem Tempo, dann bist du bei 12 auf einer Skala von 1 bis 10. Ich glaube, für mich war so ein einschneidender Moment mein 50. Geburtstag. Und ich habe so einen Satz. Jeder Mensch hat 2 Leben und das zweite beginnt, wenn du kapierst, du hast nur 1. Und das war für mich das 50. Und diese Idee, dass jetzt mehr Zeit nach aller Wahrscheinlichkeit hinter einem liegt, als vor einem liegt, das ist wirklich so ein mentaler Angelpunkt. Und ich merke auch in Gesprächen, ob andere Leute an diesem Punkt schon waren oder nicht. Ich habe einfach überhaupt keinen Bock mehr, meine Zeit mit Banalitäten zu verballern. Also ich finde, das ist sozusagen ein Teil des Erwachsenwerdens und gleichzeitig genieße ich auch und deswegen kann ich mich situativ auf dieser Skala wiederfinden, aber nicht sozusagen mit einem Absolutwert, weil ich auch gleichzeitig wieder entdecke, wie viel Spaß es macht, das Kindliche in sich zu kultivieren. Also ein großer Vorteil des Älterwerdens ist ja auch, dass man nicht mehr allen gefallen muss, weil man irgendwann kapiert das Ganze sowieso nicht. Du bist ja kein Nutella-Glas. Und damit geht auch eine Befreiung einher. Und deswegen schwanke ich gerne auf dieser Skala. Überraschenderweise fragen die Leute mal nach der Wunderformel, der Anti-Aging-Formel und wie bleibt man jung und wie lebt man lange. Und da habe ich natürlich, wie ich das dann nur mache, alle wissenschaftlichen Studien rauf und runter geguckt. Und es sind erfrischend banale Dinge, die einen riesen Unterschied machen. Es sind 5 Dinge, die 10 Jahre Lebenserwartung definieren. Nicht rauchen, bewegen, Gemüse, erwachsen werden, Kind bleiben. Im Sinne von Verantwortung übernehmen, heißt im medizinischen Kontext, lass dich impfen, lass deine Kinder impfen, geh zur Darmspiegelung, ist nicht alles sexy, schnall dich an, wenn du Auto fährst, fahr nicht besoffen. Also und Kind bleiben heißt eben, ignoriere ab und an bewusst die Regel 1 bis 4. Und mach Dinge einfach nur nicht, weil sie gesund sind, nicht, weil sie zu irgendwas führen, sondern um ihrer selbst willen.
Ja.
Und diese Idee widerspricht auch so ein bisschen dem romanhaften, sagen, dass man nur dann erwachsen wird, wenn man sich ständig sozusagen auch testet und seine Grenzen sprengt und so. Also erwachsen werden heißt für mich auch ein bisschen eher noch Grenzen auch reflektieren oder anzuerkennen, dass es die gibt. Und das habe ich die letzten Jahr und Jahrzehnte viel zu wenig gemacht.
Also bei mir ist das mit den Grenzen eigentlich genau andersrum. Ich muss nämlich anerkennen, dass ich der absolute Komfortzonentyp bin. Und ich habe selten meine Grenzen überschritten. Deswegen ist Corona, ich brauche nicht viel Raum. Für mich endet die Komfortzone auf der Straßenseite gegenüber. Und insofern hat Corona...
Das ist ein Orthopäde.
Das ist ein Orthopäde. Also ich schlage einmal hin und bin schon beim Orthopäden. Das Häuslichsein, nicht raus können, das entspricht meinem Gemüt. Abgesehen davon, dass ich um alles natürlich Angst habe. Um meine Gesundheit, die meiner Kindheit, die Gesundheit der Welt. Aber das sozusagen das Haus nicht verlassen können, entspricht genau meinem gemütlichen Gemüt. Und wenn du sagst, du musst... hast gelernt, deine Grenzen neu zu definieren oder vielleicht auch zu akzeptieren, dann muss ich eher akzeptieren, dass ich, dass meine Grenzen ziemlich eng gesteckt sind. Und das ist auch manchmal nicht so leicht, weil man kriegt ja immer gepredigt, zur Gesundheit gehört auch die Komfortzone zu verlassen und mutig sein und sich Abenteuern zu stellen, ins kalte Wasser zu springen. Und das tue ich wirklich nur sehr, sehr dosiert. Ich springe nie ins kalte Wasser. Ich lasse immer so ein bisschen kalt zulaufen, sodass ich nie so einen Schock. Das meine ich auch mit Erwachsenwerden, dass man...
Hockst auf dem Stöpsel in der Bade.
Ja, und dann gehe ich mal kurz hoch, lasse ein bisschen kalt zulaufen. Also auch das gehört dazu, dass man, wie du sagst, auch gewisse Sachen an sich akzeptiert und sagt, da höre ich dann auch mal auf, ständig dran rumzudoktoren. Also das, was nicht Entwicklung ausschließt, aber in meinem Tempo und meinem Grundgemüt gemäß. Bei dir ist es vielleicht, dass du mehr akzeptieren musst, dass du nicht so belastbar bist, wie du es gerne hättest. Oder dass
ich immer noch alles, was ich mit 20 konnte, aber nicht mehr am gleichen Tag.
Genau. Und für mich ist es ist ein bisschen anders, dass ich mich...
Ich habe dich ja auch auf Lesungen erlebt. Mhm. Bedeutet dir das nicht auch, was sozusagen Resonanz zu haben, auch als Autorin, Leute zu sehen, wie die auf deine Texte reagieren? Also ich vermisse dieses Live-Auftreten total. Das ist ein absolutes Lebenselixier.
Das vermisse ich sehr. Aber sozusagen für mein Privatleben ist kein ausuferndes. Ich fliege nicht durch die Weltgeschichte. Ich komme immer lieber nach Hause, als dass ich wegfahre. Dass mir die Begegnung mit Publikum fehlt. Und neulich habe ich zum ersten Mal so einen Livestream ohne Publikum gemacht. Was natürlich auch ein Albtraum ist und ein Traum gleichzeitig, weil man doch wieder in Kontakt treten kann. Also das hat mir sehr gefehlt. Aber für mich persönlich muss ich einfach sagen, ich habe nichts gegen Komfortzonen. Da steckt ja auch das Wort Komfort drin. Das ist mir eigentlich angenehm.
Eine Bio-Couch-Potato.
Ja.
Ich hatte mal, ich bin ja auch ein neugieriger Mensch und hatte mal ein Langzeit-EKG über 24 Stunden mal so zum Thema Stress auch für eine Magazingeschichte. Und das Lustige war, auf der EKG-Kurve sah man, dass, was ich auch immer subjektiv mal gespürt hatte, auf der Bühne zu sein, war für mich total der entspannte Teil des Tages. Also was mich viel mehr stresst, ist immer von A nach B und so viele Sachen gleichzeitig und Verzögerungen im Betriebsauflauf. Ich bin ja bekennender Bahnfahrer. Und wenn das dann auch nochmal an so vielen Dingen hängt, die man nicht beeinflussen kann, das finde ich viel belastender. Aber auf der Bühne bin ich echt in meinem Element. Und ich war auch lange, bevor ich sozusagen durchs Fernsehen bekannt wurde, war ich immer Theater- und Bühnenmensch. Und ich finde, wenn wir jetzt über Corona sprechen und auch über die Dinge, die Seele stark macht, ist mein tiefer Wunsch, dass wir viel stärker noch begreifen, wie hungrig wir in dieser Zeit nach positiven Gemeinschaftserlebnissen werden. Also so ein bekloppter Zoom-Bildschirm kann eben überhaupt nichts annähernd von der menschlichen Begegnung, die wir jetzt gerade haben, abbilden. Alles, was Spontanität angeht. Weil, wenn ich in eure Gesichter gucke, weiß ich, wer will jetzt als nächstes reden, wer hat eine Idee, wer findet das gerade spannend und was ist gerade doof. Und all diese Nuancen, die auch also im Theater sozusagen zwischen den Menschen passieren. Also eine Grundfrage von Menschen ist ja immer, bin ich normal? Bin ich so wie die anderen? Wenn die anderen wüssten, was ich über mich weiß, würden die mich dann immer noch mögen und so weiter. Also wir machen uns ja unheimlich viel Gedanken. Und das Erleichternde, wenn ich auf der Bühne Witze mache über alles Menschliche, dass ganz viele Leute zum ersten Mal merken, dass das, was sie selber beschäftigt, andere auch beschäftigt. Also es hat so eine seelenreinigende Wirkung. Warum? Ich erzähle meinetwegen über die Krux mit den ganzen Dingen. Ja? Du hast dann eine Scheibe Gurke auf drei Mahlzeiten verteilt und bist ganz stolz um 18 Uhr, dass du da den ganzen Tag dich kasteilt hast und dann wird's dunkel und dann denkst du so, im Dunkeln gelten andere Gesetze. Und dann machst du halt alles wieder zunichte. Ja? Sehr menschliche Erfahrung. Dann lachen gleichzeitig an manchen Stellen 2000 Leute. Und dann weiß jeder von diesen 2000, ach, das, was ich dachte, was immer nur bei mir so ist, ist bei den anderen auch so. Und diesen Effekt hast du im Moment nicht. Und deswegen sülzen so viele Leute in ihrem eigenen Hirnschmalz gerade hin und kotzen sich in sozialen Medien aus und gehen auf die Straße mit abstrusesten Verschwörungstheorien, weil uns sozusagen dieses Korrektiv fehlt, uns positiv auseinanderzusetzen, mit Kabarett, mit Theater, mit Musik, Konzerte hören, wo du dich auch verbunden fühlst mit Leuten, die du gar nicht kennen musst. Aber du hast etwas, was eine Wertegemeinschaft darstellt. Und das zerbricht gerade. Ich habe einen tollen Ausdruck gelernt, den ich jeder Leserin auch empfehle als Lackmustest für Verabredungen. Ich habe den Psychologen Dan Ariely interviewt für mein Buch und der sagte, kennst du das Wort Cancellation? Das setzt sich zusammen aus to cancel, also Dinge absagen, und Elation im Sinne von Erleichterung. Und er sagte, mach dir, wenn du einen Termin machst, klar, auch wenn da in 3 Monaten gerade niemand drinsteht, in 3 Monaten wird es völlig anders aussehen. Und wenn du jetzt einen Termin machst, nur weil da eine Lücke im Kalender ist, mach dir klar, wenn 3 Tage vorher oder von mir ist auch den gleichen Tag dieser Termin dann abgesagt wird, kurzfristig, was ist dein allererstes Gefühl? Ist es ein Gefühl von, ach schade, da habe ich mich jetzt drauf gefreut, oder oh, Gott sei Dank, ja, ist da ein bisschen Cancellation, ist da ein bisschen Erleichterung drin? Und diese Cancellation haben ganz viele auch erstmal im ersten Lockdown erlebt. Dieses Gefühl, ach, jetzt fällt auch ein Stück weit von einem diese ganzen Pflichttermine weg.
Du weißt ja auch, aber wenn es auch Termine gibt, sowas wie Darmspiegelung, da bist du auch erleichtert, wenn es abgelaufen wird, aber es ist trotzdem besser, wenn du einen neuen Termin ausmachst.
Genau, das stimmt. Also für alle ab 50 einmal hingehen, dort ein Licht bringen, wo die Sonne nicht scheint, nenne ich das immer. Das ist sinnvoll. Und einen neuen Termin machen. Aber dieser Unterschied, dass man weiß, dass sozusagen die Menge an Stunden, die man zu verteilen hat, dass die begrenzter ist. Finde ich, damit bewusster umzugehen und zu sagen, habe ich wirklich Lust auf diese Begegnung oder ist das irgendwas, was mich weiterbringt? Aber jetzt in der zweiten Welle, die wir jetzt gerade sind, merke ich auch, wie auch viele Leute, die eigentlich sehr guten Mutes und positiv und optimistisch grundsätzlich als Energie sind, das geht schon an die Substanz. Vor allen Dingen, eine Krise ist ja medizinisch gesehen sozusagen der Übergang bei einer Erkrankung, wo sich entscheidet, in welche Richtung geht das. Wird das wieder gut oder nicht? Und bei Corona und auch bei allen wirtschaftlichen Folgen, die das hat, nicht nur für den Kulturbetrieb, natürlich für viele andere auch, ist diese spannende Frage, gibt es denn überhaupt diese Hoffnung auf ein Klares danach? Also am Anfang haben alle gesagt, ja, nach Corona werden wir das und das machen. Und im Moment fehlt so überhaupt eine positive Vision, wo wir erstens hinwollen nach dieser Pandemie, aber auch wo wir als Gesellschaft hinwollen. Wie schön könnte denn 2030 sein, wenn wir diese erzwungene Pause nutzen, um uns darüber Gedanken zu machen, wie wollen wir leben, wie viele Ressourcen wollen wir verballern, wie wollen wir zukünftigen Generationen gegenüber rechtfertigen, dass wir ihnen die Zukunft geklaut haben und. Also ich finde schon, es ist beides. Es ist total anstrengend. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich auch irgendwie notwendig gewesen.
Das stimmt, dass die Begegnung in der Gemeinschaft, das Gefühl, ich bin aufgehoben, es geht allen anderen nicht anders, das entsteht ja zum Glück nicht nur durch Theater, Bühne, was jetzt fehlt, sondern es entsteht, finde ich, gerade auch ganz bewegend, durch die Rücksicht auf andere, durch Abstand. Mhm. Also das ist ja so eine ganz lustige Form von sich solidarisch und sich gemeinschaftlich in einer Krise empfinden, die auch so eine Form von ganz großem Gemeinschaftsgefühl entstehen lässt. Ich denke, Gesundheit ist nicht mehr eine individuelle Sache, sondern wir sind alle gemeinsam verantwortlich für unsere Gesundheit, dafür, dass unsere Alten überleben, unsere Risikogruppe, dass wir die beschützen mit unserem Verhalten. Und ich finde, das hat was ganz Bewegendes.
Total. Da bin ich total bei dir, dass das, was ich auch mit meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen versuche rüberzubringen, hätte man nicht besser als mit Corona sozusagen lernen können. Nämlich, dass dieser auch 80er Jahre westliche, kapitalistische, neoliberal, wie auch immer man das nennen will, Irrtum, jeder optimiert sich selber und dann ist an alle gedacht, dass das endlich zerbricht. Und man kann es sozusagen in einen Slogan packen, nämlich Gesundheit ist ansteckend. Im Sinne von, wir stecken uns gegenseitig ständig an mit Gefühlen, mit Stimmungen, mit Ideen, mit Viren. Und ein Virus ist es total egal, ob du weiß bist oder schwarz, ob du arm bist oder reich, ob du privat oder kassenversichert bist und eben auch aus welchem Land du kommst. Ein Virus braucht kein Visum Und genauso braucht unser CO2-Molekül in der Atmosphäre auch nicht wissen, woher es kommt. Es tut einfach seinen Job, nämlich es überhitzt die Atmosphäre. Und deswegen glaube ich, dass die stärkste Lektion, die für uns gerade ansteht, ist zu kapieren, dass wir uns immer sozusagen persönlich dachten, ich kann mich rauskaufen, ich leiste mir die und die Creme, ich leiste mir die und die Nahrungsergänzungsmittel, ich leiste mir das und das und dann geht es mir besser in einer kranken Welt. Und wir dachten auch, wir können uns irgendwie aus der globalen Verantwortung rausstehlen. Und heute ist klar, global ist hier. Gesundheit ist ein Gemeinschaftsphänomen und nicht mehr eine Frage nur von deiner eigenen Lebensweise.
Genauso wie Klima. Es ist natürlich so bitter, dass es so weit kommen muss, dass man sozusagen einen Dürresommer erstmal am eigenen Leib erleben muss, dass man sagt, Leute, du siehst die Zahl der Sterbenden und Toten im eigenen Land und kriegst Angst um deine eigene Oma oder um dein eigenes Leben. Und das ist natürlich typisch menschlich natürlich, dass man erst begreift, dass es eine Sache ist, die alle angeht und die man persönlich auch unterstützen muss, wenn es einem so nahe kommt.
Und das ist ja auch ein bisschen ein mediales Phänomen, dass wir ständig über die Ausnahmen reden. Die allermeisten Menschen sind ja sehr vernünftig, auch bis heute mit der Krise.
Durchaus den Arm. Ja, klar.
Und die fühlen sich ja nur, wenn man so über so soziale Normen redet, die fühlen sich ja nur verarscht, wenn man ständig über die Leute redet, die aus der Reihe tanzen. Und das ist genau wie beim Impfen. Der Impfschutz ist für die Gemeinschaft das Allerwichtigste. Also auch wenn dein Kind wahrscheinlich mit Masern, das ist 1 zu 1000, wird wahrscheinlich zu den 999 gehören. Aber die Idee, dass dein Kind, weil es nicht geimpft ist, ein anderes Kind, ein Säugling, eine Schwangere, einen transplantierten, HIV-Infizierten, was auch immer, irgendjemand, der nicht zu den Starken gehört, in den Tod bringt, das, wenn man das den Leuten so erklärt, es geht gar nicht nur um dich und dein Kind beim Impfen, sondern es geht um die Gemeinschaft. Das ist vielen Leuten überhaupt nicht so klar.
Ein sozialer Akt. Und umgekehrt ist es ein asozialer Akt. Das hilft so, wie die Maske nicht zu tragen oder den Ölwechsel in den Hoodie zu machen. Also ich, das ist dir jetzt vielleicht auch so, ich ringe im Großen wie im Kleinen jeden Tag um Zuversicht. Und mal gelingt es mir besser und mal gelingt es mir schlechter. Ich bin überhaupt nicht in der Position, einen Rat zu geben, weil ich mich immer als jemand empfinde, der mit im Boot sitzt und nicht Steuermann ist. Wir haben wenigstens keine existenzielle Existenzbedrohung. Insofern fühle ich mich da nicht so bemüßigt, weil diese Mini-Panik, die ich habe, ist so unvergleichlich weniger als Menschen, die um ihr Leben fürchten müssen oder um ihre Existenz. Dass ich mein Tipp für Zuversicht im Kleinen, wenn sie abhanden kommt, ist Wäsche machen, Tagebuch führen, schreiben und mit der besten Freundin auf Abstand spazieren gehen. Aber damit rettet man nicht die Welt, das ist mir auch klar.
Im Idealfall geht es ja zusammen. Also ich habe ja vor Urzeiten meine Kinderneurologie und Psychiatrie gearbeitet und meine erste Stiftung Humboldt Heinen hat ganz stark dieses Thema Resilienz, positive Psychologie, was macht einen stark gegen Krisen, aufgebaut. Und wir haben Gott sei Dank ganz, ganz viele Pflegekräfte auch geschult in den Themen, die einem gut tun. Und in der Krise hat man das natürlich am allerersten, deswegen finde ich das sehr respektvoll, dass du sagst, wir sind jetzt nicht die am tiefsten getroffen sind, logischerweise. Es gibt ein paar, die sind im Gegenteil nicht in die Passivität gezwungen, sondern in die Überstunden. Und deswegen finde ich da ganz wichtig, dass wir im Prinzip das, was inzwischen jeder Manager, jede mittelmäßige Führungskraft hinterhergeschmissen kriegt, so Kurse in Selbstfürsorge, Achtsamkeit, in Time-Management, in Stress und so weiter. Warum machen wir das nicht genau mit den Berufen, die wir heute jetzt alle als systemrelevant fördern? Also das ist eine Idee von Humboldt Heinen. Und im Privaten habe ich mehrere Kraftquellen neu entdeckt. Es ist vor allen Dingen in die Natur gehen. Das habe ich vorher, weil ich natürlich auch ständig unterwegs war, überhaupt nicht so bewusst wahrgenommen, wie schön es auch im Umfeld des Hauses sein kann. Und die andere Quelle war zum Beispiel auch viel mehr Fahrrad zu fahren. Also weil man sich auch überlegt hat, will ich...
Stimmt, das mache ich auch allerdings E-Bike.
Ja, völlig richtig. Ich finde, es wird viel zu viel über Elektroautos und viel zu wenig über E-Bikes geredet. Die Verkehrskrise lösen wir mit Lastenrädern, nicht dadurch, dass wir die Motoren Antriebe ändern. Aber das nur am Rand. Also, und ich habe ja auch Schreiben wieder entdeckt. Deswegen finde ich ja auch deine Idee mit deinem Tagebuch interessant, weil das ist auch uralte therapeutische Erfahrung, sich etwas von der Seele zu schreiben und etwas zu sagen, was in der Psychologie total wichtig ist, ist, wenn wir so kreisende Gedanken haben, wenn wir Richtung Depression oder auch einfach nur Richtung schlechte Laune unterwegs sind, dann verselbstständigt sich ja so ein Zirkel. Und der Trick beim Schreiben ist ja, dass ich ein Gegenüber brauche, um das zu sortieren. Und das Gegenüber kann auch eine Seite Papier sein. In dem Moment, wo man was runterschreibt, steht da was und plötzlich erkennst du in deinen eigenen wirren Gedanken eine Struktur. Und das ist das, was so klärt. Ja. Und wie bist du darauf gekommen? Machst du das regelmäßig?
Also ich schreibe ja. Also im Grunde, ich habe neulich wurde ich gefragt, ob ich noch Tagebuch schreibe. Ich sagte, nein, eigentlich schon lange nicht mehr. Das stimmt gar nicht. Im Grunde ist jeder meiner Romane auch ein Tagebuch, wo ich genau das tue, nämlich Gedanken sortiere. Das liest sich nicht wie ein Tagebuch, für mich aber schon. Also ich sehe die Stellen. Und dieses Tagebuch, was ich jetzt sozusagen rausgegeben habe mit hauptsächlich leeren Seiten, war nämlich genau auch mein Wunsch, so ein was du sagst, so ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen. Da sind eben auch Texte drin zur Inspiration, wo aber auch letztlich klar wird, wir sitzen in einem Boot, wir gehören zusammen und wir lassen uns nicht allein. Und dass durch das Schreiben man sich so viel näher kommt und man so viel erwachsener wird und merkt, wie klug man eigentlich ist, wenn man seine Gedanken durch den Stift auf Papier bündelt und denkt, Wahnsinn, das steckt alles in mir drin. Und das ist sozusagen so, das ist ein Segen, wenn man sich dem... Was lachst du?
Ich muss nur lachen.
Du musst erstmal diesen Lachanfall klären.
Ich habe auch mal ein Buch geschrieben über die Liebe. Und meine Frau sagte am Ende, ich wusste gar nicht, was du theoretisch alles weißt. Warum merke ich davon im Alltag nichts? Ja, es gibt den schönen Satz, was man kapiert hat, das setzt man für sich um, was man nicht versteht, das gibt man als Ratschlag an andere weiter.
Hast du Tagebuch geschrieben früher? So in chinesisch Seide eingebunden?
Ja. Eine Zeit lang schon, ja. Aber ich habe jetzt gerade, als ich eine Illustration suchte zu einer Geschichte, die mir in Brasilien passiert ist als Student, da ging es darum, sozusagen, was hat mir eigentlich meinen ökologischen Blick auf die Dinge geprägt, und da war so ein Fluss, der verschmutzt war und gestaut wurde und wo die Leute alle für Gemüseexport Wasser abgepumpt haben, ohne sich klarzumachen, was bedeutet das für die Dörfer unten runter. Und da stieß ich, weil ich kein Foto davon fand in meinem Chaos, bei meiner Mutter auf eine Postkarte und dachte, wie schön das eigentlich war, auch Dinge auf eine Postkarte zu schreiben. Das ist was anderes als WhatsApp oder SMS oder E-Mail. Und auch diese Verzögerung, also damals war es völlig klar, dass Angehörige mal 4 Wochen nichts von einem mitkriegen oder nichts hören, und das war auch okay.
Ja, jetzt gucke ich nach 10 Minuten, wenn man so 10 Minuten zu spät ist, gucke ich mal auf, wo ist. Weil, man war unerreichbar, aber es hat auch niemanden beunruhigt.
Ja.
Das war natürlich eigentlich eine viel größere Freiheit auch. Jetzt, wo man ständig erreichbar ist, denkt man ja auch immer, es könnte was passiert sein. Weil man es überprüfen kann.
Ich finde einen interessanten Begriff in dem Kontext dieses Fear of Missing Out. Also wovor haben wir eigentlich Angst, was wir verpassen? Und dafür sind diese digitalen Geräte auch die Pest, weil sie dir ständig klar machen, was gerade woanders passiert, und du immer im Konflikt bist, bin ich jetzt da, wo ich bin, eigentlich an der richtigen Stelle, oder müsste ich nicht parallel woanders sein?
Also ich glaube, was uns beide unterscheidet, ist, dass du ein Vorreiter bist und ich bin eine Mitmacherin. Also du hast ja was Kämpferisches, und ich, bei mir kommt das dann an, wofür du kämpfst, und dann mache ich das auch. Aber ich hab noch nie einen Trend kreiert oder eine Mode erfunden. Aber es kommt dann bei mir an, weil, denke ich, Leute wie du die Trommel rühren. Da hast du was viel Kämpferisches und eben so Vorreiterhaftes. Und ich komme hinterher.
Viel schlimmer wäre vorreiten, ohne dass jemand
hinterher kommt. Ja, ich bin da. Becky, reite los, ich komme hinterher.
Warum haben wir es geschafft, bei Corona auf dass Politik auf Wissenschaft hört? Weil wir drastische Bilder hatten. Wir hatten das Drama von Bergamo vor Augen und deswegen war uns klar, jetzt müssen wir was ändern. Auf Englisch heißt es Wicked Problem, also es ist ein vertracktes Problem, diese Krisen als zusammenhängend zu verstehen, weil uns oft im Alltag erstmal ein Bild dazu fehlt. Also heute an einem diesigen Tag in Hamburg, wo es kühl ist, habe ich Mühe, mir vorzustellen, dass Hitze ein echtes Problem ist, auch in Deutschland. Und dann kommt der Lancet Climate Countdown letzte Woche raus und sagt, Deutschland ist auf Platz 3, was die Zunahme an Hitzetoten angeht, weltweit, nach Indien und China. Und das haben die meisten Leute noch nie gehört, dass wir im August 2020 mehr Übersterblichkeit durch Hitze hatten als durch Corona zum Beispiel. Das heißt, also wir haben unterschwellig diese Krise durch Fridays for Future endlich ins Bewusstsein der Leute gebracht gehabt und dann kam fucking Corona und plötzlich gab es keine Demos mehr. Wir hatten gerade das Gefühl, auch mit Scientists for Future, mit gesunde Erde, gesunde Menschen, boah, endlich bewegt sich was, endlich haben wir sozusagen eine Massenbewegung und es ist raus aus dieser Öko-Nische in die Mitte der Gesellschaft. Und das war schon auf der einen Seite hart, auf der anderen Seite ermöglichte Corona viele Dinge, die Jahrzehnte als unmöglich galten, dass man auf Flugreisen verzichtet und mal Meetings elektronisch macht. Dass plötzlich die Luft sauber war in Städten und die Leute dachten, es kann ja richtig schön sein in dieser Stadt, wenn es ein bisschen ruhiger ist, wenn weniger Autos unterwegs sind, wenn weniger Stress ist. Also diese positiven Erfahrungen, die müssen wir erstmal machen, weil wir eklatant schlechteren sind.
Aber Dinge ich muss sagen, ja. Auf der anderen Seite, so schön das ist, saubere Kanäle und frische Luft, es gibt ja immer, die andere Seite der Medaille sind Menschen, die existenziell daran zugrunde gehen. Auch auf dem Kreuzfahrtschiff arbeiten Menschen, die ihren Job verlieren. Oder man kann ja nicht schnipsen, sondern so machen wir weiter, weil einfach dazu auch zu viele Existenzen da hängen. Aber eine Wachsamkeit schafft es sicherlich für,
ja, aber
wie kann man anders leben.
Ich bin da inzwischen, mein Bruder arbeitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und hat Jahrzehnte belegt, dass wir zum Beispiel keine Kohlekraftwerke in Deutschland brauchen. Mhm. Ja. Und dann wird ein unglaubliches Geschiss gemacht um 20.000 Mitarbeiter in der Braunkohleindustrie. Und als Komiker sah ich dann Videothekenbesitzer, als die Digitalisierung das drinnen kam. Da wurde auch, das waren über 100.000 Menschen mindestens, die da gearbeitet haben. Hat ja irgendwer gesagt, nee, wir schaffen einen sanften Übergang bis 2038. Das Streaming wird bitte aufgehalten. Wir haben Arbeitsplätze in der Videothekenindustrie zu schützen. Gut, die waren auch nicht in der Gewerkschaft. Die hatten auch nicht so ein Heldenimage wie die Kohlepumpe. Aber brutal gesagt hat uns Corona gezeigt, dass wir uns viel schneller bewegen können, wenn wir müssen. Und dass Politik sich viel weniger vorher getraut hat, als die Menschen eigentlich bereit sind. Und dass, wenn die Klimakrise mit Abstand die viel, viel größere Gefahr ist für unsere Gesundheit, für unsere Existenz, dann muss man über die Existenz von Arbeitskräften oder Arbeitsplätzen auch anders reden. Dass man sagt, ja, wir werden nicht mehr im gleichen Maße Ingenieure für Verbrennungsmotoren brauchen. Das ist so. Das ist eine historische Entwicklung. Dafür brauchen wir unglaublich viele andere kluge Leute jetzt auf diesen Problemen. Und da bin ich, wenn es wirklich, wenn einem einmal die Dimension der Bedrohung bewusst ist, dass man sagt, wir haben jetzt 10 Jahre Zeit, darüber zu entscheiden, ob diese Erde bewohnbar bleibt oder nicht, dann muss man ein bisschen wegkommen von
dieser Arbeitsplatz.
Und das Geld dafür ist da. Also da muss man anders umverteilen, da muss man nachdenken, ob ein Grundeinkommen oder was auch immer eine bessere Lösung ist. Das ist nicht die Expertise von dir und mir, aber was Harald Leschmann neulich gesagt hat, wir haben 6.000 Milliarden Euro Privatvermögen in Deutschland. Ja? Wir gucken immer nur, was kann der Staat und verteilt er zu viel und so. Aber wir sind ein total reiches Land. Und wir können uns zum Beispiel keine Außentemperatur kaufen. Du kannst mit keinem Geld der Welt dafür sorgen, dass es draußen kühler wird. Du kannst dich nur verschanzen mit Klimaanlage und im Keller. Aber das ist kein Leben. Und deswegen glaube ich, dass wir, wenn wir über Geld und Arbeitsplätze und so weiter reden, oft die total falschen Maßstäbe haben, was eigentlich lebenswert ist und was man mit Geld kann und was man nicht mit Geld kann. Und das ganz viele
Preis
Dinge.
Preis man letztlich dann bezahlen muss auf der anderen Seite, um das Klima zu stabilisieren und zu retten.
Ich habe gestern lustigerweise einen Auszug gekriegt mit 0 Meilen. Also das ist einer der Statusverluste, auf den ich ein bisschen stolz bin. Ja, also innerdeutsch habe ich mir das echt komplett abgewöhnt. Es ist gleichzeitig ein gutes Beispiel dafür, dass was auch viele umweltbewusste Menschen und aber auch gerade Frauen, wenn man das jetzt mal klischeehaft macht, oft denken, sie müssen erstmal bei sich anfangen, um überhaupt zu dem Thema Stellung zu nehmen. Das halte ich inzwischen für eine totale Sackgasse. Also ganz viel mit ich muss erstmal meine Ernährung umstellen und mein Verhalten und ganz viel psychologisch tun wir dann das, was wir immer getan haben, nur mit schlechtem Gewissen. Und der Hebel, der jetzt notwendig ist, ist nicht dein Strohhalm und ist auch nicht dein Jutebeutel. Sondern der Hebel ist, Kohlekraftwerke abzuschalten, innerdeutsche Flüge so teuer zu machen, dass man sie wirklich nur im Notfall bedient, Bahnstrecken so attraktiv zu machen, dass man gerne von A nach B und schnell kommt, dass Nahverkehr in den Städten anders organisiert ist, dass wir landwirtschaftliche Subventionen endlich rauskriegen aus diesen Mais- und Monokulturen, die die Artenvielfalt, die Bienen töten und so weiter.
Also ich bin ja nicht die Frau des Großen, also ich kann dazu auch nicht sagen, was sinnvoll ist, wo welche Subventionen wegzustreichen oder hinzugeben. Das traue ich mir nicht zu. Aber ich mag an mir und an anderen diese zunehmende Wachsamkeit und auch das zunehmende schlechte Gewissen. Das sind dann auch diese kleinen Schritte, müssen ja auch gemacht werden.
Ist das beides?
Auch wenn ich dankbar bin, dass die großen anderen machen. Ne? Also ich sitze halt nicht in der Politik oder in irgendeinem Ausschuss. Aber ich mag die Wachsamkeit, ich mag das schlechte Gewissen, was eine Zeit lang macht man es noch mit schlechtem Gewissen, dann kaufst du aber nicht mehr das Hühnchen im Supermarkt oder das Steak oder in der Grillsaison lässt du trotzdem mal die Würste weg. Ich mag das, das ist in verschiedenen Bereichen so, dass ich aufmerksamer werde von Klima bis Gender. Also ich würde nicht mehr sagen, diese Frau ist ein wunderbarer Künstler. Oder ich würde nicht mehr sagen, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich schreibe auch nicht mehr nur noch die männliche Form. Und das ist auch so ein kleines Beispiel für, da verändere ich mich und meine Sichtweise, weil ich hinterherlaufe. Ich bin keine Vorkämpferin, aber es kommt auch bei mir an. Und das macht das Leben und auch die Formulierungen oftmals etwas komplizierter. Und auch das vegetarische Grillgericht ist nicht so leicht zuzubereiten.
Ja, was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir das nicht immer in dem Kontext von Verzicht und Selbstkasteiung und ich erlege mir das auf.
Nee, es ist eine Entwicklung. Ich empfinde es als Weiterentwicklung. Ja. Auch meiner eigenen Person. Das meine ich eben im Kleinen. Es geht nicht um Verzicht. Es geht um um Erwachsener werden, um Verantwortung zu übernehmen. Und
ja, ich finde es so lustig, wenn dann irgendwelche veganen Produkte so tun, als wären sie Fleisch. Also dann gibt es irgendwie so eine Bulette, die so aussehen soll und auch halbwegs so schmecken soll. Und dann ist da viel zu viel Salz und viel zu viel Fett und alles drin, um das irgendwie, wenn ich sage, ein Falafel muss doch nicht mit anstinken gegen eine Bulette. Das ist einfach Falafel und es schmeckt lecker mit der richtigen
Auf einmal hast du das Gefühl, nur weil kein Fleisch drin ist, tust du dir was Gutes.
Ja,
das ist
ein Glas
Wodka dann aber auch. So wie ich mittlerweile habe ich das Gefühl, wenn ich mit meiner Familie zusammen, wenn wir alle zusammen Fernsehen gucken, eine Show, zum Beispiel deine Show, dann denke ich...
Das bleibt drin.
Ja, das bleibt drin. Dann denke ich, das ist ja wie Obst essen. Das ist so, ne, da kommt die Familie zusammen, das ist richtig, da tun wir uns was Gutes. Aber du weißt selber noch vor 20 Jahren war Fernsehen das Böse. Jetzt hängt jeder irgendwie für sich am Schirm und guckt eine Serie. Und auf einmal empfinde ich Fernsehen als ein gemeinschaftsförderndes Objekt. So hat sich das verschoben. Und Wodka ist vegan.
Ich sehe schon das Plakat. Vegan, fettfrei.
Und fettfrei sogar. Verbrennt von
und ohne Fett. Ohne tierische Produkte. Genau. Ich habe gestern ein Interview gelesen, was mir sehr nahe ging von einem isländischen Romanautor, der sich auch inzwischen sehr viel mit Bildern beschäftigt, wie kriegt man eigentlich ein Bewusstsein für die Zerstörung, die schon passiert ist, hin. Und er sagte zum Beispiel eben die Übersauerung der Ozeane, der ist ja wasserverbunden, hat in den letzten 50 Jahren rapider zugenommen als die letzten 5 Millionen Jahre davor. Das kann man so an den Eisproben nehmen. Und er sagte, wenn man das wirklich mal zulassen würde, dann müsste man eigentlich schreiend durch die Gegend laufen. Und er sagt eben, er verzweifelt selber daran, dass wir zwar über die Naturzerstörung reden, aber wir tun das in einer Distanzierung wie so Kriegsreporter. Wir sind nicht wirklich drin.
Und ab und an, ja. Schreiend durch die Gegend laufen. Also ich kenne total den Rückzug, um das nicht zu tun. Du setzt dich ja so auseinander, du weißt so viel über, dein ganzes Buch ist ja voller Problemzonen, voller Katastrophengebiete, in denen du dich alle auskennst. Und das ist mir manchmal zu viel. Ich kann das manchmal betreibe ich einen ganz klar geplanten Rückzug in die heile Welt von Büchern, die ich schon 10-mal gelesen habe. Oder von eben von meiner kleinen Familie. Und so, Leute, lasst jetzt mal, ich will heute keine neuen Katastrophen hören. Ich lese die Bild-Zeitung konsequent nicht mehr, weil das auch, finde ich, so Katastrophen sind, die müssen mich nicht erreichen. Also wie geht dir das bei all deinem Wissen? Warum rennst du nicht schreiend durch die Gegend? Warum bist du nicht längst verzweifelt?
Es gibt diese Momente. Und ich finde es auch wichtig, da dafür offen zu sein, dass die angemessen wären. Also Greta wurde ja unglaublich angegriffen für dieses I want you to panic. Ja. Ich möchte, dass ihr in Panik geratet. Und ich sage schon immer, Panik ist kein besonders hilfreiches Gefühl, sondern Priorität brauchen wir. Aber ich bräuchte ein bisschen mehr von deiner Lebensklugheit, Zonen zu definieren, wo man sich nicht mit allen Problemen gleichzeitig beschäftigt. Also mich überfordert das gerade sehr. Und ich muss aufpassen, dass ich sozusagen selber meinen Humor nicht verliere. Und deswegen suche ich auch immer nach Bildern, die genau diese Widersprüchlichkeit aber auch greifbar machen. Also eins meiner Lieblingsbeispiele ist eben, wenn man Fleisch isst, ich esse nach wie vor Fleisch und habe in meinem Leben sicher auch eine Menge schon gegessen. Macht es aber jetzt, mir reicht es ein oder zweimal im Monat überhaupt. Und ich glaube, ganz viel Aufwand treibt ja unsere Kultur auch, dass wir oft die negativen Seiten von Dingen nicht sehen. Also warum sehen wir nicht, also Quarks, WDR-Kollegen hatten ein tolles Beispiel, die haben dann Gänse aus dem Bio-Bauernhof mal auf den Marktplatz genommen und gesagt haben, so, wer einen ganz kauft, der darf sie hier auch schlachten und direkt mit nach Hause nehmen. Das heißt, sie haben einen Vorgang, der sowieso passiert, öffentlich gemacht. Und das waren Gänse, denen es bis dato super ging. Und plötzlich rührt das was den Leuten. Wir haben ein anderes Experiment gemacht, wo sie ein Waldstück abgetrennt haben und gesagt, wir nehmen jetzt Eintritt für den Wald. Weil viele Leute das für selbstverständlich halten, dass es dem Wald gut geht. Im Moment geht es dem Wald beschissen nach 3 Hitzesommern. Man sagt, geh doch mal raus in die frische Luft. Die Luft ist nicht frisch. Die Bäume sterben. Die schreien sozusagen um Hilfe und nach Wasser. Und dann zu sagen, was sind uns eigentlich diese öffentlichen Güter wert? Und das merkt man oft erst, wenn man es auf eine widersprüchliche Art sozusagen auch sichtbar macht. Und deswegen habe ich eben auch im Programm so einen Gag, wo ich sage, wie viele Leute würden noch so viel Fleisch essen, wenn man an der Supermarktkasse für jedes Kilo 20 Liter einmal Gülle mit ausgehändigt bekommt. Und dann siehst du mal, dann heißt es, das haben sie mit erzeugt, das haben sie mit verursacht, nehmen sie es mit nach Hause, brauchen sie einen Deckel oder geht das so mit? Und dann macht es Klick bei den Leuten und sagen, ja stimmt, ich sehe ja das nie, aber wenn ich mal mit dem Fahrrad durchs Land fahre, dann rieche ich ja, dass diese Felder überhaupt nicht mehr Gülle aufnehmen können, als man da ständig raufkippt. Und das landet im Grundwasser, das macht die Fische kaputt, das macht uns Menschen kaputt. Und das sind alles Dinge, die uns gezielt sozusagen aus der Optik entzogen werden. Ich merke, dass ich anderen Leuten damit schon auf den Sack gehe. Also das... ich kann Menschen, die meinen SUV zu brauchen, kann ich nicht mehr ernst nehmen. Also die Geländewagen kaufen ohne Gelände. Jeder soll, wie er will. Das funktioniert nicht.
Hast du Freunde, Freundschaften verloren? Ich meine, kann das sein? Also so wie
ich hatte noch nie welche.
Ah, okay. Hast du welche gewonnen?
Nein, aber wo es ja auch ein Frauenmagazin ist, ich muss ja sagen, dass ich extrem viele coole Frauen kennengelernt habe in so einer Umweltbewegung. Also es gibt einen sehr schönen Satz, der heißt Climate Change is a man-made problem with a feminist solution. Und da hat mich ein Aha-Erlebnis ereilt, wenn man so ein Fatalismus sagt, ja, wir sind eh zu viele auf der Welt und Überbevölkerung und 10 Milliarden bald und so. Gibt es ja so einen zynischen Reflex, ja gut, dann nicht laut sagen, aber dann lassen wir die Menschen in Afrika einfach sterben, dann werden es in der Summe weniger. Und was ich kapiert habe, ist, dass Bildung für Frauen einer der effektivsten Wege ist zur CO2-Reduktion.
Rettung der Welt.
Ja, und da denkst du erstmal, wie hängt das zusammen? Und dann habe ich eben ein Interview dazu auch geführt. Und dann muss man sozusagen dreimal um die Ecke denken. Nämlich erstens, warum gehen Mädchen nicht zur Schule? Das hat oft was zu tun mit Menstruation, dass sie keine Hygieneartikel haben. Da gibt es tolle Ideen, so mit so Rubikap, dass man sagt, hier ermögliche das. Weißt du, da sind Biografien schon zu Ende mit der Pubertät aus einem Grund, den man mit ganz, ganz wenig Euro beheben kann. Wenn eine Familie mehrere Kinder hat, dann werden immer die Söhne bevorzugt und nicht die Mädchen und so weiter. Also da gibt es viel strukturelle Hemmnisse. Und warum ist das so entscheidend? Weil Frauen erstens die besseren Geldkeeper sind. Also es gibt so Untersuchungen, dass wenn du einer Frau in der Familie 10 Euro gibst, hast du für die Gesundheit der Familie so viel getan, als wenn du dem Typen 100 Euro gibst. Die sind die besseren Landwirte. Gebildete Frauen haben weniger Kinder, wissen, wie man verhütet, wissen, dass man nicht unbedingt nur über die Anzahl der Kinder seinen sozialen Status erhöhen kann und so weiter und so fort. Ziehen in Städte, erleben was anderes. Und das ist über ein, zwei Generationen der Weg, die Weltbevölkerung zu stabilisieren und langfristig zum Sinken zu bringen. Das hat bei uns funktioniert. Und was ich eben spannend finde, ist, wenn wir im Moment gerade immer denken, ja, wir haben so viel Alte. Das ist ein Übergangsphänomen. Das ist sozusagen der Preis, den wir dafür zahlen, dass wir als Gesellschaft weniger Kinder haben. Und das ist gut. Und das ist mir neulich mal klar geworden, dass das sozusagen, was wir immer so als demografisches Gespenst, oh Gott, wo kommen diese ganzen Alten her und wohin mit denen und so. Ja, da müssen wir einmal durch. Sozusagen, das ist ein Engpass. Aber danach wird es besser. Es passieren gerade sozusagen zwei große Themen, sagen, das Empowerment von Frauen und eben auch das Bewusstsein, dass bestimmte Führungsstile, dass so eine Wachstumsidee, dass Status über Ressourcenverbrauch zu definieren, also wer hat das dickste Auto, wer hat die größte Fernreise, das ist sehr, sehr, also sehr stereotyp gedacht, aber das ist ziemlich männliches Denken. In den westlichen Demokratien kann man sehr klar sehen, dass die Gesellschaften, wo Frauen hohen Anteil an Mitsprache haben, sehr viel besser auch durch die Corona-Krise sind. Also die Regime, die echt abkacken, sind die von Boris Johnson, von Bolsonaro und von Trump. Also diese narzisstischen Egomanen. Aber natürlich sehen wir in Deutschland heute Genderfragen mit einem völlig anderen Blick als wenn man sich mit Bildungsfragen in Afrika beschäftigt. Und deswegen fand ich das so ein Aha-Erlebnis, dass wir oft irgendwie denken, ja, ich muss jetzt mein Verhalten ändern, aber es wäre viel sinnvoller, von unserem Reichtum was abzugeben, um zu sagen, wenn wir einen Himmel haben und im CO2-Molekül ist egal, woher es kam, dann muss man dahin gehen, wo der Hebel am größten ist. Und das sind nicht unbedingt sagen die letzten Prozente in der deutschen Abgaskette, sondern das sind eventuell ganz andere Ideen. Und da bin ich gerade dran, dieses Thema globale Gesundheit mehr stärker anzueignen und dafür auch zu werben, dass wir das nicht, genauso wie wir sagen, ich mal sage, wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns vor den Auswirkungen des Klimas, können wir auch jetzt nach dieser Krise kapiert haben, je mehr Menschen es auf der Erde gut geht, desto besser geht es uns selber. Sonst kriegst du all diese dicken Bretter mit Migration, Überbevölkerung, Pipapo. Und deswegen ist das Wort dazu Übernächstenliebe. Also kriegen wir ein Mitgefühl hin für die nächste Generation und auch für Menschen, die ich gar nicht kenne, die aber vielleicht woanders jetzt schon unter den Folgen leiden. Ich bin ja auch in der evangelischen Kirche aktiv und sozusagen alle reden von Nächstenliebe, aber eigentlich brauchen wir heute eine Portion Übernächstenliebe. Das ist schwer, aber das ist das Ziel.
Georg Janke, die Komödiantin, hat mal gesagt, sie hat ganz schlimm Feminismus gekriegt und ich glaube, da habe ich mich so ein bisschen angesteckt. ehrlich gesagt, auch im Kleinen, in meinem eigenen kleinen Leben erlebe und auch wenn ich dir zuhöre, Eckart, einfach sehe, wie wichtig Weiblichkeit ist. Und ich meine gar nicht unbedingt Frauen, also Weiblichkeit, auch das Weibliche an dir, auch, also sozusagen, was die weiblichen Anteile in der Welt, wenn die gestärkt werden, dann glaube ich, ist das in jegliche Richtung gut. Und mein Feminismus, der so langsam aufkeimt, das finde ich ganz toll, ist wirklich das Gefühl, dass ich den, ich mag Frauen gerne, weil sie oft viel offener sind, viel mehr Selbstzweifel zulassen, zeigen. Ich stehe auf Selbstzweifel. Das ist ganz toll, weil es für mich immer das Gefühl ist von, da will sich jemand entwickeln und denkt über sich nach und über andere. Frauen sind oft so freigebig im Zeigen von Schwäche, was ich auch mag. Und gleichzeitig immer noch an vielen Stellen werden sie so klein gehalten und geschlagen und schwach gemacht. Und das bekommt der ganzen Welt schlecht. So wie du sagst, die gebildete Frau, die starke Frau kann die Welt retten. Und ich mache das im Kleinen mit den Frauenstimmen, die ich zum Klingen bringen möchte. Und das ist mir ein großes Anliegen, weil ich wirklich in die Kraft, an die Kraft der Weiblichkeit glaube. Und die fehlende Kraft vor allen Dingen jetzt noch.
Es war auch eine Frau, die mich wach geküsst hat sozusagen für dieses Thema. Das war die Jane Goddard. Mhm. Die stellte mir, als ich sie eigentlich interviewen sollte, eine Gegenfrage. Die sagte, wenn der Mensch so schlau ist, wie er immer sagt, warum zerstört er dann sein eigenes Zuhause? Und das war so direkt auf den Punkt, sozusagen zu sagen, die hat sich ja viel mit Schimpansen beschäftigt und mit der Natur und wie funktionieren soziale Beziehungen im Tierreich. Und dann zu sagen, wir behaupten immer, wir sind Sapiens Sapiens, wir sind die Schlauesten der Schlauen und wir machen nur einen Scheiß. Mhm. Und das hat mich so getroffen und das war, ich fragte sie auch zu diesem Dilemma von männlich und weiblich und sie hatte dann auch gesagt, wie viel Schimpansenverhalten sie bei Leuten wie Trump oder so auch immer sieht, weil sie sozusagen das Verhaltensrepertoire von diesen Drohgebärden und Einschüchterung und Status und so gut studiert hat bei den Affen. Und dann hatte sie ein schönes Bild dafür, die sagte, das ist männlich-weiblich ist wie die zwei Flügel von einem Adler. Weißt du, die müssen balanciert sein. Und du kannst nicht sozusagen mit einem Flügel fliegen und du kannst aber auch dafür sorgen, dass es gar nicht sozusagen ein besser oder schlechter ist, sondern dass es in Balance kommt. Und das fand ich, in meinem letzten Buch über das Älterwerden geschrieben habe, das war vor allem der Input von dem Tobias Esch, der sagte, die Hüterin der Weisheit sind in allen Kulturen Frauen gewesen, sondern die Großmütter. Und was ich mir wünsche auch für die Umweltbewegung ist, sozusagen eine Solidarität über mehrere Generationen hinweg. Dieses Thema, dass die Kinder und Jugendliche heute viel stärker auf dem Schirm haben, was noch auf sie zukommt, hat das Potenzial, wirklich einen Riesenbruch zu produzieren. Und das ist insofern ungünstig, weil die Leute, die im Moment an der Macht sind, etwas dran zu ändern, die über Finanzentscheidungen, über Subventionen, über Energie, das sind alles immer noch viele weiße alte Männer. Oder es braucht sozusagen noch 20 Jahre, bis sie alle rausgewachsen sind, bis eine neue Generation mit einem anderen Bewusstsein auch für viele dieser Fragen auch unter Männern herangewachsen ist. Aber diese Zeit haben wir nicht. Das heißt also, wenn du die jetzt alle nur anklagst und vor verprellst und sauer machst, wirst du nicht eine Veränderung bewirken. Und deswegen ist eigentlich das Klügste, was ich mir vorstellen kann, dass es anknüpft an die Generation drüber. Also mein Vater hat einen kleineren CO2-Abdruck als seine Enkel, bis heute schon. Also er hat über seine 85 Jahre weniger Ressourcen verbraucht, weil er Kriegskind ist, weil er geflüchtet ist, weil er Sachen nur einmal gekauft hat und so weiter. Und deswegen kann man da eigentlich anknüpfen, zu sagen, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut, ist sozusagen eine Generalanklage. Aber zu sagen, was wissen denn Frauen, die jetzt 75 sind, noch darüber, wie man aus Essensresten was zaubert? Ja, also ein Drittel unserer Lebensmittel wird weggeschmissen. Das ist ein unglaublicher Hebel für Ressourcenreduktion, für Menschen satt machen. 2 Milliarden sind übergewichtig, 1 Milliarde hungert, das passt doch nicht zusammen. Ja, also diese Frage, was ist es eigentlich an Weisheit bei verschiedenen Leuten noch da, auch Mann, Frau, alt, jung und Ost-West? Also wie haben Menschen auch unter Bedingungen in der ehemaligen DDR viele Sachen, die wir heute modern finden, wie Upcycling, wozu kann das noch gut sein, automatisch gemacht. Also auch die fühlen sich nicht gesehen. Und ich glaube eben, zu sagen, wir brauchen jeden, wir brauchen die Kreativen, wir brauchen die Spinner, wir brauchen aber auch die strukturierten Politiker und die Wirtschaftsleute. Und wir müssen rauskommen, das sozusagen als ein Nischenthema von einer bestimmten Gruppe gegen die anderen zu definieren, sondern wir überleben gemeinsam oder gar nicht. Und da spielen sozusagen auch diese verbindenden, diese weiblichen, diese einladenden Ideen, die nicht auf Statusspiel allein abzielen, eine ganz, ganz große transformative Rolle.